Die dritte Bestimmung, das dritte Argument, die dritte These heißt, diese Bestimmung, als Kollektiv, als nationales Kollektiv, staatliche Ressource zu sein, als staatliche Ressource zu taugen, ist, und das ist jetzt der Witz an der bürgerlichen Gesellschaft, ist als eine Summe von Erlaubnissen, von staatlich gewährten Freiheiten organisiert. Das klingt auf den ersten Augenblick total paradox. Damit sie als per Gesetz rekrutierte Ressource funktionieren, werden sie nicht etwa mit einem Polizisten hinter sich betraut, sondern in eine Freiheitsordnung entlassen. So paradox ist es allerdings nur auf den ersten Blick. Was dürfen sie alles? Was dürfen sie alles? Ich bin doch erst beim ersten, bei der dritten These.
Ja, aber Staatsrecht für Klitschüler. Wie nennt man das? Wie mit Pathos vorgetragen. Tut mir leid. Dafür bin ich nicht gelb.
Da drüben gibt es Lebensqualität. Paradox ist das nur auf den ersten Blick. Schauen wir uns mal an, worin die Freiheitsordnung besteht. Was dürfen Staatsbürger, Volksangehörige hierzulande nicht alles? Natürlich nicht, was sie so wollen, aber sie dürfen Geld verdienen. Sie dürfen dafür ihr jeweiliges Privateigentum, worin es auch immer besteht, einsetzen. Und sie dürfen sich in der Konkurrenz mit ihresgleichen oder gegen ihresgleichen anstrengen und dabei dürfen sie ihr Glück verfolgen. Was sie alles dürfen, da kommt noch einiges dazu. Heiraten dürfen sie, wie sie wollen, glauben dürfen sie, was sie wollen, sogar eine Meinung dürfen sie haben, zwar ihre eigene sogar, und möglichst auch nur was als ihre eigene überhaupt. Was sie alles dürfen, ist also so gesehen eine Freiheit, aber unter die Bedingungen der hiesigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung gesetzt. Geld verdienen, darum geht es. Privateigentum dafür einsetzen. In der Konkurrenz dafür sich gegen andere durchzusetzen. Und dass die Freiheitsordnung unter diese kapitalistischen Bedingungen gesetzt ist, darauf kommt es den Staat an und dafür sorgt er. Davon hat er ja auch was. Das ist ja die Tour, wie er darüber seine Zwecke realisiert. Einfach so, Gebrauchswerte, die hierzulande existieren, in den Läden ausliegen, nach Maßgabe der eigenen Bedürfnisse, sich so anzueignen, weil man gerade kein Geld hat, fällt hierzulande unter Kriminalität, ist verboten. Sich als Arbeiter die Produkte, die man selbst hergestellt hat, anzueignen, sich ihrer zu bemächtigen, man hat sie ja selber hergestellt, ist Diebstahl. Und wer als Arbeiter auch noch auf die Idee kommt, die Produktionsmittel sich gleich mit unter den Nagel zu reißen, erfährt, dass er sich des Delikts der Enteignung auch ein Eigentumsdelikt schuldig gemacht hat. Also, mit dem Eigentum, das man hat, mit dem, was man jeweils, worüber man jeweils verfügt, ob es nur eine Fabrik ist oder ein Grundbesitz oder ein Aktienpaket oder wie es bei der Mehrheit der Volksgenossen der Fall ist, die nur ihre Arbeitskraft haben, mit diesem Eigentum sein Glück zu machen, das heißt Geld zu verdienen, und zwar in der Konkurrenz. Das ist erlaubt. Und das heißt zum Beispiel auch, ich drücke es nochmal andersrum aus, das heißt zum Beispiel auch, dass all das, was zu diesem Eigentum in Anführungszeichen Arbeitsvermögen gehört, eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Gesundheit, eine gewisse Qualifikation, auch nicht nach Gusto dieser Sorte Eigentümer eingesetzt werden kann. Die Gesundheit einfach am Strand zu pflegen und den Kopf auszubilden, zum Beispiel in solchen Vorträgen oder im Studium von Kapital, des ersten Bandes von Marx, das ist nicht gemeint. Jedes Eigentum, was man hat, hat sich als Mittel der Geldaneignung oder Geldvermehrung zu bewähren. Die Gesundheit hat in die Fabrik getragen zu werden und in den Kopf gehören staatlicher Lehrplan, nebst Bild und Spiegel. Freiheitsordnung, diese Sorte Freiheitsordnung, ich drücke die Paradoxie nochmal anders aus, diese Sorte Freiheitsordnung schließt also eine ganz spezifische Form von Gehorsam ein. So und nicht anders habt ihr mit dem, was ihr seid und habt, umzugehen. So und nicht anders habt ihr euer Eigentum hierzulande einzusetzen. Und der Staat weiß, warum er diese Freiheitsordnung unter diese Bedingungen verpflichtend setzt. Denn mit dieser Verpflichtung sorgt der Staat, dass die Leute mit ihren Anstrengungen, indem sie nach privaten Berechnungen ihr Glück zu machen versuchen, zugleich die ökonomische und politische Macht des Staates wachsen lassen. Geld verdienen, geht nämlich auf der einen Seite nur als Geld vermehren auf der anderen Seite. Naja, das kumuliert sich dann zu Wachstum. Und außerdem produzieren Lohnarbeiter in Diensten an fremdem Eigentum nicht nur Lebensmittel, sondern auch alle anderen Mittel, die hierzulande so etwas wie die kapitalistische Volksreproduktion sicherstellen. Sie produzieren auch alles, was der Staat an Gebrauchswerten braucht, von der Infrastruktur bis hin zur Rüstung. Dieser funktionellen Freiheit für Staatszwecke im kapitalistischen Zusammenhang können die Volksgenossen nicht entkommen. Aber sie haben sie als ihre Freiheit zu praktizieren. Mein viertes Argument. Damit ist das Volk von Inländern immer noch nicht fertig. Zu den Ausländern komme ich durch. Die Verpflichtung auf diese Freiheitsordnung, in der die Inländer nach ihren privaten Berechnungen mit ihrem Eigentum ihr Glück machen, und ganz gesetzestreu sich in die Konkurrenz begeben, reicht dem modernen Staat immer noch nicht. Er will eben nicht, er weiß, dass die Freiheitsordnung an verpflichtende Bedingungen gesetzt ist. Jedermann mit Gewalt dazu nötigen, diese Freiheitsordnung zu praktizieren. So etwas wie vielen Dank für die Freiheiten, ich will sie nicht, ich brauche sie nicht, will er nicht zulassen. Deswegen ergänzt der Staat diese Freiheitsordnung um einen, das ist jetzt die nächste Bestimmung von Volk, um einen Loyalitätsanspruch an die Bürger. Die Inländer, das Volk, sollen die ihnen vorgegebenen Lebensverhältnisse als ihre Sache begreifen. Aber nicht nur begreifen, sondern auch betreiben. Und daran hängt die ganze Tauglichkeit eines Staatsvolkes hierzulande. Die Sache der kapitalistischen Herrschaft und der Benutzung der Freiheitsordnung als ihre zu betreiben, als eine Sache, in der es ihnen um sich selber geht, das ist staatlicher Loyalitätsanspruch. Nochmal paradox formuliert, ihre gehorsame Eingliederung in diese Freiheitsordnung soll sich durch Freiwilligkeit auszeichnen, im Dienst an der nationalen Sache, ihren Dienst an der nationalen Sache, all das sollen sie verstehen als Dienst, den sie letztlich nur für sich selbst aufbringen. Das Büffeln in der Schule, das Studium mit dem Examen, die Lohnarbeit, das Kinderkriegen, das Steuerzahlen und so weiter und so fort. So ärgerlich es zum Teil eben auch ist, die sollen es verstehen, als letztlich dient es doch mir in meiner Zugehörigkeit zu diesem großen Ganzen, dem Staat. Dieses politische Oberkommando über das Volk.
Frage.
Ja.
Aber es ist doch ein großes Privileg, dass wir jetzt stehen können in unserem Staat, ob wir nun selbst uns das Staatsmodell selbst erwählt haben, das habe ich mal so gelernt. Die dürfen es zumindest kritisieren und aufrufen, hier ganz deutlich irgendwie ein neues Modell zumindest anzudenken und hinzubringen. Also von daher, das ist so ein bisschen System in meinem Widerspruch, den ich da entdecke. Und deswegen habe ich auch gesehen, die Leute da hinten rausgegangen. Nochmal, wir sitzen hier, wir haben natürlich unseren Staat und wir haben alle auch eine andere Schwierigkeiten damit. Aber grundsätzlich dürfen wir kritisieren und wir dürfen uns überlegen, was wir besser machen wollen. Und wir dürfen uns überlegen, auch abzuwählen und zu verändern. Und das ist eine ziemlich große Freiheit. Und deswegen muss man in den Kontext lösen, mit einbauen, sonst ist das verkürzt.
Dass man den Staat abwählen darf, ist mir neu.
Ja, wir können ihn verändern.
Ja, was denn nun? Den Staat verändern? Oder
ja, unser Staat, das Wesentliche an unserem Staat ist die Verfassung. Mhm. Und die können wir politisch verändern, oder was?
Schauen Sie, gehen wir mal auf den Einstieg von Ihnen ein. Alles andere werde ich zum großen Teil noch ansprechen in den nachfolgenden Thesen. Und bitte Sie noch ein bisschen um Geduld. Der Umstand, dass ich hier stehe, meinen Sie, das macht denjenigen, die Gesinnungsprüfung in diesem Laden betreiben, Freude, mich hier zu sehen? Meinen Sie, dass Sie sagen, dass alle Abteilungen von Staatssicherheit, die so vielleicht sogar in diesem Saal sitzen, hallo, ein Beweis der Freiheit unseres Systems, gut, dass es solche Leute gibt.
Aber Sie bezahlen die doch sogar damit. Sie kriegen doch vom Staat ihr Gehalt, wenn Sie Professor
sind. So. Ich will noch ein Argument dazu sagen.
Stimmt das, was er gesagt hat? Werden Sie noch bezahlt von mir oder sind Sie
ausgesprochen? Nein.
Ich meine, wenn ich doch das wäre ja mal wichtig, weil das sein Argument ja entsprechen würde.
Haben Sie mich noch nie am Jungfernstieg mit der Mütze auf der Straße gesehen?
Geben Sie doch mal Stimmung. Was ich verdiene, kann ich Ihnen sagen. Und von wem ich mein Geld kriege, kann ich Ihnen auch sagen. Die Feier habe ich.
Was Sie von mir verlangen, ist Folgendes. Die Glaubwürdigkeit meiner Argumente wollen Sie abhängig davon machen, ob ich von demjenigen verfolgt werde, den ich hier angreife. Haben Sie verstanden? Haben Sie das Argument verstanden? Davon wollen Sie es abhängig machen. Wenn der Mensch nicht verfolgt wird, sondern sogar ein Einkommen bezieht, völlig egal, wie er seine Arbeit an der Universität organisiert hat, dann ist er unglaubwürdig. Das ist Ihr Argument. Prüfen Sie das mal.
Das ist gar kein Argument, sondern ich ziele ab auf die Bedingtheit Ihres Lebens und von daher auch an seine Argumente. Wo sind Ihre Verankerungen? Im freien Raum oder bestehen Sie?
Meine Verankerungen, die führe ich Ihnen gerade eben vor.
Das wollte ich gerade vorhin erklären, dass alle, die hier in diesem Land leben, abhängig sind, verpflichtet sind, sich ein Einkommen zu verschaffen. Nur darüber, dass sie Geld verdienen, kommen sie überhaupt an Lebensmittel heran und so weiter. Dazu sind sie gezwungen. Das ist nichts, was sich jemand frei heraussucht. Deshalb jemanden vorzuwerfen, dass er versucht, Geld zu verdienen, dass er versucht, zu leben, in diesem Staat über den Grund zu kommen, das ist doch absurd.
Das mache ich nicht zum Vortrag, zum Vorwurf, sondern mache ich ihm nicht zum Vorwurf, die Freiheit, diesen Vortrag hier zu halten. Und dass er als Professor bezahlt wird, staatlich bezahlt wird. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Feststellung. Mehr nicht.
Genau, das ist ein großer Vorteil für unseren Staat. Das sind auch Vorteile in den Staat zu nehmen. Also ich bin ja auch irgendwie, das Ding ist sicher hier durchaus kontrovers mit dem Staat, aber man darf es eben nicht so eindeutig auf eine verkürzen. Das ist eben sehr komplex, die Diskussion. Und ich finde das voll zu kurz.
Das ist doch seltsam. Kaum wird mit dick laut, kommt jemand, der sagt, aber immerhin dürfen Sie es sagen. Gleich wie ein Maulkorb. Das finde ich sehr seltsam. Jetzt wird gerade mal hier die Kritik geäußert und Sie sagen, ich höre es mir mal an, prüfe, ob es stimmt. Und dann sagen, ach ja, das ist ja erlaubt. Deshalb, weil es erlaubt ist, ist auch gleich der Staat, der es erlaubt, ein Guter.
Ich will es nochmal ganz schlicht formulieren und bitte darum, dass die beiden Kritiker das mal zur Kenntnis nehmen. Die Argumente, die ich vortrage, die sind für sich zu prüfen. Egal, ob ich jetzt Hartz-IV-Bezieher bin, egal, ob ich nach einem Semester an der Universität Berufsverbot bekommen habe oder 40 Jahre lang dort unterweisen musste. Die Argumente sind dieselben Argumente. Trennen Sie bitte mal die Prüfung der Argumente von dem Leben der Person und machen Sie die Richtigkeit, die Glaubwürdigkeit der Argumente nicht Abhängigkeit von dem, was Sie über die Person wissen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und diese Gleichsetzung, die ist verhängnisvoll. Als ob nur diejenigen, die arm sind, die Wahrheit über diese Gesellschaft hätten. Ist doch gar nicht so. Aber ich komme zu einem Punkt, den Sie angesprochen haben, den er da hinten angesprochen hat, komme ich sowieso noch gleich zu sprechen. Da will ich nichts vorwegnehmen. Also, meine These 4 ist, und dafür waren die Interventionen eben belegt, dem Staat reicht es nicht, dass sich die Bürger den hiesigen Freiheitsbedingungen gehorsam unterwerfen, sondern die Tauglichkeit des Staatsvolkes hängt davon ab, dass sie die Sache, die sie hier betreiben müssen, auch als ihre Sache betreiben. Loyalitätsanspruch an das Volk ist eine Sache, die der Staat fordert, die der Staat wünscht. Und darin steckt übrigens die zweite Seite kollektiver Identität. Und auf diese zweite Seite kollektiver Identität legt der Staat bei all seinen Bürgern, egal welcher Klasse, egal welcher Schicht, welches Standes und so weiter, welcher Partei zugehörig, größten Wert. Das Staatsbürger sein, dass er zunächst ohne Rücksicht auf den Willen den Leuten verordnet, das sollen die Leute jedoch als ihr Willensverhältnis leben und ausüben. Und zwar klar als positives Willensverhältnis, als Willen zum Staat und dem von ihm verordneten Leben. Erst verfügt er, ihr habt keine andere Wahl, als euch diesem Kommando dieser von mir errichteten Freiheitsordnung zu fügen. Und dann sagt er, aber wie ihr das macht, das habt ihr loyal zu betreiben, mit einem großen Ja zu den Lebensverhältnissen, in die ich euch gestellt habe. Ihr sollt euch nicht nur als Deutsche begreifen, es kommt jetzt der zweite Moment von nationaler Volksidentität, sondern ihr sollt euch in Deutschland zu Hause fühlen. Ihr sollt euch in der Volksgemeinschaft unter staatlicher Hoheit gut aufgehoben fühlen. Ihr sollt dort diese Volksgemeinschaft als eure Heimat haben. Die erste Person Plural, das Wir soll euch regieren. Und diesen Tauglichkeitsanspruch, da kommt jetzt noch was dazu, den trägt er nicht etwa als Antrag an das Volk freundlich vor und sagt, hättet ihr die Güte, wollt ihr nicht vielleicht. Er geht vielmehr, wie selbstverständlich, davon aus, dass alle Menschen, die zu seinem Volk gehören, diese ihnen aufgemachten Bestimmungen wie an ihnen bereits existierende Eigenschaften kleben. Was er von seinem Volk will und mit ihm anstellt, das schreibt er für sich als Volksbestimmung, als Eigenschaft an den Leuten fest. Man ist Deutscher und deshalb quasi von Natur aus, Deutscher, auf jeden Fall ganz selbstverständlich für Deutschland. Das ist übrigens der völkische Gehalt der Volksbestimmung. Das, was an Volksidentität so geschätzt wird, dieses Ja zum großen Ganzen. Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident, hat das mal in einer seiner bahnbrechenden Reden so formuliert: Deutscher zu sein ist Folge der Tatsache, hier geboren, hier aufgewachsen zu sein, die deutsche Sprache zu sprechen, sich hier natürlicherweise zu Hause zu fühlen und damit Teil eines Volkes zu sein. Der dreht die beiden Identitätsbestimmungen gleich um. Ich bin Deutscher, wie ein Franzose, ein Russe, ein Russe ist. Wir sind Menschen, wie andere auch, und wir lieben wie die unsere Heimat. Richard von Weizsäcker. Mein fünftes Argument. Jetzt komme ich auf die andere Seite, auf die Ausländer zu sprechen. Diese Gemeinschaftlichkeit des Volkes von Inländern hat zugleich ihre negative ihre ausgrenzende Seite. Der Staat schreibt nämlich damit zugleich fest, wer nicht dazugehört. Er schreibt die Ausgrenzung der Ausländer fest. Alles, was jenseits der Grenzen seines Territoriums lebt, was nicht seinem Gewaltmonopol und nicht seiner Ordnung, nicht seiner Raison, sondern wer eines anderen Staates unterworfen ist, das gehört eben nicht dazu. Das ist Ausländer. Da mögen die Menschen jenseits der Grenze die gleichen Probleme haben wie diesseits. Da mögen sie sich ebenfalls nach Lohnarbeitern und Chefs, nach ledig und verheiratet, nach allen zum Kapitalismus dazugehörigen Berufen sortieren, vielleicht sogar verwandt sein und ähnliche Interessen verfolgen. Für den Staat steht aber eines fest. Die gehören nicht zu ihm und deswegen nicht zur nationalen Volksgemeinschaft, weil sie nicht, und das ist erstmal das einzige Argument, weil sie nicht unter seinem Kommando, weil sie nicht unter seiner Gesetzeshoheit stehen. Diese Ausgrenzung, dieser andere Teil der Eingrenzung zum Volk, ist also ebenfalls alles andere als eine formelle, bedeutungslose Sortierung. Wo er Ausländer feststellt, der hiesige Staat, da entdeckt er, und zwar auf dem hiesigen Territorium, und das geht's, um diese Ausländer geht es hier nur, da entdeckt er in diesen Ausländern Repräsentanten des fremden Staates. Nicht einfach Leute, die auch ihre Anliegen haben, die über die Runden kommen wollen, sondern Repräsentanten des anderen Staates. Aber nicht nur das, nicht nur Repräsentanten, die sind nämlich für den hiesigen Staat genau das, was er von seinen eigenen Bürgern, von seinen Inländern verlangt. Die sind nämlich durch Loyalität zu ihrem Heimatstaat gekennzeichnet. So sieht er das, so betrachtet er das. Wie die eigenen Bürger betrachtet er es, bloß eben mit umgekehrten Vorzeichen. Sie sollen sich, behauptet er, schreibt er fest, Ausländer als durch Loyalität für den fremden Staat auszeichnen. Da macht übrigens der hiesige Staat keine Befragung, fragt nicht, hallo, du da mit dem anderen Pass, was willst du eigentlich? Wie stehst du zu deinem Staat? Was denkst du über ihn? Und so weiter und so fort. Automatisch ist er verdächtig, in der Fremde, also bei uns lebend, die Sache eines fremden Staates loyal zu verfolgen. Und dieser Verdacht ist, ich habe schon gesagt, nichts anderes als die Widerspiegelung der brutalen Inländerbestimmung. Staatsvolk als loyaler Besitzstand der Herrschaft und soll das als seine Eigenschaft interessieren. Und das kann, behauptet der Staat, auch ein Ausländer nicht einfach so abstreifen, wenn er hierher kommt. Das ist die erste Abteilung. Natürlich hat es eine Grundlage. Und die Grundlage hat dieser Verdacht gegenüber dem Ausländer in dem Verhältnis der Staaten zueinander. Wenn zwischen den Staaten ein Verhältnis existieren würde, in dem sie sich einträchtig verstünden und dasselbe wollten, dann gäbe es keinen Grund für so einen Verdacht. Ja, wahrscheinlich gäbe es dann auch keine Staatsverhältnisse. Diesen Verdacht gibt es, weil der andere Staat der Konkurrent ist. Sich ihre Zwecke also nicht ergänzen, sondern sich ausschließen. Alle wollen das Gleiche, aber gegeneinander, in Konkurrenz. Und die Konkurrenz kann manchmal, wie man weiß, bis zur Feindschaft geraten.
Trifft das auf Schweden und Schweizer zu?
Ja, auf alle. Der Verdacht der falschen Herrschaft zu dienen, warten Sie einen kleinen Moment, dann kommen die Schweden und die Schweizer. Der Verdacht der falschen Herrschaft zu dienen, ist die erste und bleibende Bestimmung eines jeden Ausländers. Eines jeden Ausländers, der hier um Asyl, Arbeit oder gar um neue Staatsbürgerschaft nachsieht. Wie potenzielle Feinde, wie eine Art fünfte Kolonne ihrer Heimat, werden sie von ihm bedient. Wie Bürger, die eigentlich hierzulande bloß einer fremden Sache dienen wollen, werden sie kodifiziert. Mein sechstes Argument. Bislang, in den ersten fünf Punkten, bin ich davon ausgegangen, wie der Fall, wie der Staat sein Volk bestimmt und was er von ihm will. Und was für ihn die Ausländer sind. Nun verhält es sich jedoch so, dass diese staatliche Inländerbestimmung und alles, was an ihr hängt, damit noch längst nicht automatisch zur Sache aller hier lebenden Menschen wird. Bei aller Gewalt, die bei der staatlichen Volksrekrutierung im Spiel ist, um die kein Mensch herumkommt, bleibt doch immer noch eine Frage offen. Nämlich die Frage, wie steht er eigentlich zu den Lebensverhältnissen, die ihm hier verordnet werden? Und diese Frage, wie steht er eigentlich, wie beurteilt er sie eigentlich, ist eine Sache seines freien Willens, seines Urteils. Der Pass ist verpflichtend. Die Freiheitsordnung, sich der Freiheitsordnung sich praktisch zu unterwerfen, jedes Brötchen mit Geld zu kaufen, ist verpflichtend. Aber das Bekenntnis zu der Ordnung und das Bekenntnis zum Deutschtum und das Bekenntnis zum Deutschtum als Bekenntnis zum großen Ganzen der Nation, das ist eben keine Zwangsläufigkeit. Man kann sich dafür entscheiden oder sich zumindest theoretisch dagegen entscheiden. Und eigentlich muss ich sagen, wer sich den Zwangszusammenhang seiner Deutschwerdung klar macht, den Zweck klar macht, dem die Deutschwerdung dient, und wer sich obendrein noch eine einigermaßen vernünftige Bilanz vorlegt über Nutzen und Schaden jener Lebensverhältnisse in der hier organisierten Freiheitsordnung, hat eigentlich auch mehrheitlich wenigstens wenig gute Gründe, diesem staatlichen Loyalitätsanspruch Folge zu leisten. Eher im Gegenteil. Zu der Verpflichtung auf den völkischen Zusammenhang, seine Freiheitsordnung inklusive der Freiheit, auch als Professor eine abweichende Meinung zu sagen, Ja zu sagen, ist eine Form von Dummheit. Auch das meine Sache. Nun ist jedoch das Ärgernis festzustellen, dass die zu Volksdeutschen gemachten und die als Ressource rekrutierten Menschen mehrheitlich leider nichts Besseres zu tun haben, als sich genau diesen staatlichen Loyalitätsanspruch an sie zu eigen zu machen. Sie sind überzeugt davon. Als Deutsche sind sie gut in Deutschland aufgehoben. Wir sind das Volk, reklamieren sie sogar kritisch gegenüber der Herrschaft. Und zustimmend und von den Erfolgen der Nation ideell konsumierend, sind sie Exportweltmeister, sind sie fast Fußballweltmeister, auf jeden Fall sind sie Papst. Sie legen sich also als ihre eigene, ureigenste Bestimmung ihrer Persönlichkeit und nicht selten sogar noch als ihren persönlichen Vorzug zurecht, dass sie Deutsche sind. Sie sehen das also so, wie Richard von Weizsäcker es formuliert hat, aber nicht deswegen, nicht deswegen. Das vom Staat hergestellte, kontrollierte und zugerichtete völkische Kollektiv, dem sie angehören, halten sie also umgekehrt für eine Form der Zusammengehörigkeit von Menschen gleichen Volks, die es ganz ohne Staat schon gibt. Sie halten an ihrer deutschen Identität tatsächlich, wie an einer ihnen quasi, unterstreiche ich mal, quasi von Natur aus zukommenden, vorstaatlichen, vorpolitischen Identität fest, der sich der Staat dann bloß als Dienstleister und dann jeweils als von ihnen in Wahlen beauftragter Sachwalter ihrer Volksinteressen zuordnet. Leider ist es so. Mein siebtes Argument stellt klar, warum das leider so ist, was das Volk dann mehrheitlich zu dieser Sorte, ich nenne es gleich beim Namen Nationalismus, nationalistischer Parteilichkeit zum großen Ganzen dieser Nation treibt. Diese Parteilichkeit ist mein siebtes Argument. Stellen diese Patrioten das eingerichtete Verhältnis zwischen dem Staat und sich einfach auf den Kopf. Dass sie hier leben dürfen, sich hier frei bewegen dürfen, mal eine Meinung, sogar eine abweichende Meinung sagen dürfen, glauben und heiraten dürfen, wen sie wollen. Alle diese Erlaubnisse, alle staatlich eingeräumten Freiheiten, über welche, wie ich am Anfang versucht habe zu erklären, nichts anderes als ihre Indienstnahme für kapitalistische Zwecke organisiert ist, rechnen Sie den Staat positiv als seine Leistungen für Sie, als seinen Dienst an Ihnen. Und einen Teil dieser Verkehrung haben die beiden Diskussionsredner vorhin vorgeführt. Weil sie dürfen, was sie alternativlos sollen, meinen zum Beispiel, aber eben nur meinen. Geld verdienen, aber nur Geld verdienen. Wollen sie auch all das glatt von sich aus und sind dann dabei, es zu schätzen als Ausweis der Güte und Freiheitlichkeit des Systems.